SWR 2 Tandem.
Der Österreicher Bernhard Paul war als Kind oft Außenseiter. Als eines Tages ein Zirkus in den Ort kam, fühlte er sich bei den Zirkusleuten auf Anhieb wohl. Später gründete Paul dann nach seinen eigenen Vorstellungen den Zirkus Roncalli, der vergangenes Jahr sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Anne Müller sprach mit dem 67-jährigen Zirkusdirektor und Clown über sein Leben und die Leichtigkeit.
Bernhard Paul, Sie sind Jahrgang 1947 und haben Ihre Kindheit in dem österreichischen Industrieort Wilhelmsburg verbracht. Was war das Einprägsame an dieser Kindheit?
Naja, ich habe gewusst, das ist nicht der Nabel der Welt, das ist mir sehr schnell klar geworden. Ich habe aber mit offenen Augen alles beobachtet und eingesogen, also von Gefühlen bis optischen Eindrücken, und habe später einiges umgesetzt im Zirkus. Ich sage jetzt einmal, die Mittagsstunde war sowas Seltsames für mich, weil da war ein Wettstreit der Fabriksirene mit der Kirchenglocke. Das war ein Signal. Es gab zwei Fabriken, eine Porzellanfabrik und eine Eisengießerei, und damals sind die alle mit dem Fahrrad gefahren. Wenn es jetzt um 12 Uhr die Sirene geheult hat, sind aus den zwei Fabriken, die so links und rechts vom Hauptplatz quasi waren, sind die Radfahrer rausgekommen. Die aus der Porzellanfabrik waren weiß. Das Fahrrad auch, alles war weiß. Das Gesicht, die Hände. Und die aus der Eisengießerei waren sowas von schwarz und auch das Fahrrad. Und da kamen von der einen Seite lauter Schwarze, hunderte schwarze Radfahrer, und von der anderen Seite hunderte weiße Radfahrer. Und die haben sie im Ortskern so vermischt, sind irgendwie in die Häuser gehuscht, haben gegessen, und um 1 Uhr ging das Ganze rückwärts. Sind raus, haben sie wieder sortiert in Schwarz und Weiß und sind in der Fabrik verschwunden. Und dieses Schauspiel hat mich irgendwie fasziniert. Das war für die anderen Leute was völlig Normales, Selbstverständliches, für mich nicht. Und ich habe dann so eine ähnliche Nummer mal eingebaut mit Fahrrädern, mit Weißen, und dann kamen schwarze Pferde und sind entgegen. War ein unheimlich schönes Bild. Also ich habe immer wieder solche Kindheitseindrücke auch verarbeitet, dann, weil es optisch faszinierend war.
Sie waren als Kind ein Außenseiter in diesem kleinen Ort. Inwiefern?
Ja, wenn dann sowas auffällt, dass da Schwarze und Weiße gegeneinander kämpfen, dann ist man schon Außenseiter. Bei den anderen ist es nicht aufgefallen. Und so waren natürlich viele Dinge, wo ich anders war. Es fing an, dass ich dann Ministrant war und das als Auftritt sah irgendwo mit Kostüm und so interpretiert habe. Und dass ich dann auch Musik gemacht habe mit anderen und so weiter. Also da war vieles, was anders war. Man ist sehr schnell Außenseiter am Land. Also die haben mich damals auch zum Psychiater geschickt, weil sie gesagt haben, der ist nicht normal. Der Psychiater hat sich das alles angeschaut, hat mit mir hunderte Tests gemacht. Und dann hat er sich die Mühe gemacht, in die Schule zu gehen, und hat gesagt, ob sie noch ganz dicht sind. Weil ein so überdurchschnittlich begabtes Kind zum Psychiater zu schicken, das zeigt nicht viel vom pädagogischen feinen Sinn. Und die haben einen riesen Anschuss gekriegt, und ich habe es dann nachher nur schwerer gehabt. Meine Mutter hat mir dann in ein Internat in die Wachau gegeben, da war ich 13, und da waren nur Klosterschwestern und ein Präfekt. Und da war es dann noch schlimmer. Aber okay, ich habe das alles verarbeitet.
Als Sie noch kleiner waren, also noch nicht im Internat, kam ja eines Tages ein Wanderzirkus in diesen Ort, und das war offensichtlich wie eine Offenbarung. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hatten Sie auf einmal das Gefühl, da kommen Menschen, die sind auch anders?
Naja, da war der Alltag, der dort so ist, sehr schwarz-weiß, wie schon beschrieben. Und plötzlich ist alles bunt. Plötzlich stehen überall wunderschöne Zirkuswagen, bunt bemalt, wo Leute drinnen wohnen. Wenn die Tür aufgeht, kommen da Wesen heraus aus einer anderen Welt. Und dann sind nur also ich kannte Kühe und Pferde. Und plötzlich waren da Elefanten, Zebras, Giraffen und alles Mögliche. Und dazwischen liefen Clowns rum und wunderschöne Frauen in bunten Kostümen und Männer mit Fantasieuniformen. Also das war wie wenn ein Füllhorn aus dem Land der Fantasie über diese Ortschaft niedergegangen wäre. Und ich kann mich erinnern, als ich diese Clowns gesehen habe, war ich hin und weg. Und ich habe mir gedacht, das ist es. Der Anti-Held, nicht Tarzan und alle diese Sachen und Elvis Presley, sondern Anti-Held. Und ich habe es natürlich nicht so formulieren können damals, aber vom Gefühl her war mir der viel sympathischer als diese Machos alle. Und das Komische war, der Clown wurde von allen geliebt. Und wer will nicht geliebt werden? Und da habe ich gewusst, das ist mein Ding, Clown.
Sie haben sich dann mit den Kindern des Zirkus angefreundet und wollten sogar am Ende mitfahren?
Ich bin mitgefahren, bin aber nur bis zum Ortsausgang gekommen, weil mein Vater war Hellseher zu der Zeit und hat die Veränderung meiner Person während des Zirkusgastspiels wohl bemerkt und hat sich gedacht, da passe ich lieber mal auf. Und ich war bei den Kindern in dem Wagen und der Traktor ist vorn voraus, die ganze Kolonne fuhr beim Ort hinaus und mein Vater hat den Dings angehalten und gesagt, du bleibst schön hier. Und dann habe ich gesagt, ich komme wieder zu den Kindern und bin dann ein paar Jahre später wiedergekommen in die Zirkuswelt.
Und danach waren Sie dann traurig?
Was heißt traurig? Ich hab gar nicht gemerkt und nicht gewusst, dass es Depressionen gibt. Das war die erste Depression meines Lebens. Ich habe mir gedacht, ich bin krank, weil es hat mir ums Herz herum so weh getan. Ich habe mir gedacht, was ist das? Und bin dann gesessen, es war ja Sommer, auf dieser Wiese, wo der Zirkus stand. Und das Einzige, was vom Zirkus überblieb, war ein Sägemehlkreis. Und da habe ich mich in die Mitte reingesetzt und habe ein paar Pailletten gefunden, die nur irgendwo von Kostümen abgefallen sind. Und das waren Reliquien für mich. Und ich bin da gesessen und war sowas von todtraurig. Und es hielt natürlich einige Zeit auch an. Aber das hat mich getröstet, dass ich mir gedacht habe, ich werde eines Tages wieder in den Zirkus kommen. Und da habe ich gewusst, das ist meine fixe Absicht. Das ist jetzt nicht so eine einstweilige Vergnügung, sondern das ist was wirklich Ernsthaftes. Und das war es dann auch.
Ich kann mich erinnern, das Dorf, in dem ich groß geworden bin, das war eben was ganz Besonderes. Wenn dieser Zirkus kam, das war ein magischer Moment, das riss so einen Vorhang auf und es war eben, wie Sie schon beschrieben haben, diese bunte Welt, faszinierend. Gleichzeitig war es ja auch so ein, es ist ja wie so ein Versprechen.
Wenn der Zirkus kommt, das ist immer ein Zeremoniell, das da eingeleitet wird. Das Erste, dass man bemerkt, dass da jetzt was demnächst passiert, sind die Plakate. Und diese bunten Zirkusplakate mit den Clowns drauf und mit den ganzen Tieren und so, die haben uns schon elektrisiert. Und dann, wenn der Zirkus kommt, das war damals so für groß und klein, also es ist Abenteuer, da kommt irgendwie eine andere Welt auf Besuch, wie von einem anderen Planeten. Das ist alles nicht normal, was da passiert. Da fliegen Menschen durch die Luft. Was man da alles sieht, was man bislang nicht kannte, das war zu der Zeit am Land, war das die Offenbarung der Fantasie.
Gleichzeitig waren diese Menschen eben auch Außenseiter, also auch in dem Ort selber ein bisschen vorsichtig. Vorsicht, da kommen die und so weiter, die fahrenden Leute. Also es war ganz klar auch, dass sie nie dazugehören würden und dass sie auch als, ja, ich sag mal, ein bisschen Bedrohung gesehen wurden.
Ja, es gab ja so in frühester Zeit dass so diesen Ruf, Vorsicht, hängt die Wäsche weg, die Gaukler kommen. Und die Leute waren natürlich der biederen Dorfbevölkerung ein bisschen ein Dorn im Auge, weil es anders waren. Und das ist ja, das kennt man aus vielen anderen Bereichen auch, wenn jemand anders ist, ist er gefährlich. Ja, und die waren anders und da waren verschiedene Bedrohungen. Das hat angefangen damit, dass die Frauen im Zirkus so viel schöner waren wie die Dorffrauen, weil die natürlich auch geschminkt waren und weil die Haare rot gefärbt haben und weil die Netzstrümpfe anhatten. Und da war schon mal der große Frust, weil der Herr Gemahl, ich wollte mal in den Zirkus gehen, ich habe schon lange kein Pferd gesehen und die Frau hat schon gewusst, warum er wirklich hingehen will. Also das war eine Bedrohung, also mal allein schon, sagen wir, für Frauen, weil da eine andere Art von Frauen plötzlich kam. Und es war eine Bedrohung für die Männerwelt, weil die Mädchen des Ortes haben natürlich den Herkules gehuldigt, der da in der Manege Kunststücke gemacht hat und so unglaublich gut ausgesehen hat. Und dann diese Freiheit, die sich die nehmen, die wohnen in Wohnwagen, sind heute hier, morgen dort, das ist für viele Leute schwer zu verarbeiten.
Ich habe es dann wie Sie empfunden, dass die Tiere in den Käfigen, die mitgeführt werden, dass das eine ganz traurige Geschichte ist. Beziehungsweise als Sie dann Ihren eigenen Zirkus gegründet haben, haben Sie ja auf die exotischen Tiernummern deswegen auch verzichtet.
Ich habe den Zirkus dieser damaligen Zeit genau beobachtet und es gab für mich bestimmte Dinge, wo ich mir dachte, wenn ich mal Zirkus mache, mache ich das so nicht. Da hat vieles dazugehört, unter anderem war da ein Fakir, der hat sich irgendwelche Nadeln durch die Haut. Also habe ich gedacht, sowas wie, ich will einen Zirkus zum Hinschauen, nicht zum Wegschauen, weil ich habe immer weggeschaut. Dann gab es gefährliche Nummern, wo ich schweißnasse Hände hatte und die Augen zugemacht habe, weil man, Gottes Willen, wenn der abstürzt. Solche Nummern wollte ich dann nie. Ich wollte schöne, poetische Nummern. Und dann war natürlich auch, da habe ich gesehen, Bären in einem engen Käfig, die dann gewoben haben, also den Kopf immer hin und her bewegt haben, die dann mit einem Flitterkostüm durch die Manege auf ein Motorrad fahren mussten. Und das war mir schon klar, dass ein normaler Bär nicht durch den Wald fährt mit einem Motorrad. Und das waren alles Dinge, die ich dann nicht machen wollte.
Nach einem Exkurs in die bürgerliche Welt, also mit dem Studium Hochbau, Tiefbau, danach eben Art Director in der Werbeagentur, haben Sie eben mit 28 Jahren Ihren eigenen Zirkus, den Zirkus Roncalli, gegründet. Jetzt waren Sie ja mittendrin in dieser Zirkuswelt, die Sie sich immer erträumt hatten. Waren Sie als Zirkusdirektor trotzdem auch ein bisschen wieder außen vor oder waren Sie mittendrin?
Naja, ich habe natürlich den Vorteil gehabt, nicht im Zirkus geboren zu sein. Ich denke, es ist ein Vorteil. Also wenn ich jetzt vierte Generation immer dieselben Fehler mache und mir auch gar nicht traue, auszubrechen, weil sonst der Vater schimpft, ist ein schwierigerer Standpunkt und man sieht auch die Fehler nicht, wenn man schon da drin steckt. Ich habe mir das von außen angeschaut und mir gedacht, das mache ich sicher nicht, das mache ich anders und habe dann diese Fehler vermieden.
Wie haben Sie dann Ihre Frau kennen und lieben gelernt? Denn Ihre Frau ist ja aus einer Zirkusdynastie.
Ja, es gibt aber auch im Zirkus Unterschiede, wie bei Autos. Und es gibt halt Luxusautos und es gibt Luxuszirkusse, die es geschafft haben, einen bestimmten Status zu erreichen. Also in Italien gab es einen Zirkus, der hieß Medrano. Und aus dieser Familie kommt meine Frau. Und das war damals in Italien ein toller Zirkus. Und die Familie meiner Frau, die war dann im Zirkus Krone 9 Jahre. Und als ich den Zirkus Krone besucht habe, sitze ich da in der Loge und die kommen rein und in der Mitte meine zukünftige Frau, damals 26, endlose Beine, unglaubliche Figur und wunderschön. Und ich habe zu meinem Sitznachbar, der auch vom Zirkus Roncalli war, gesagt, die heirate ich einmal. Und da ich ja immer so Fantasien habe, aber sie dann auch immer realisiere, so bin ich jetzt 26 Jahre verheiratet und wir haben 3 Kinder.
Wie ist das Familienleben im Zirkuswaggon gewesen?
Naja, jetzt muss man dazu sagen, so ein richtiger Salonwagen, wie Roncalli mehrere davon hat, ist natürlich eine Villa auf Rädern. Das ist nicht so ein kleines Wägelchen, wo es ganz eng ist und kalt ist oder sonst irgendwas, sondern das sind richtige Schiffe. Diese Wagen können unheimlich gemütlich sein, vor allem wenn es regnet. Da sitzt man drin und der Regen tropft aufs Dach. Und die Kinder haben das sehr genossen, wie sie klein waren, in diesen Wagen zu sein. Und haben immer rausgeschaut und draußen waren so die Kinder vom Publikum, die neidvoll in diese Wagen geguckt haben und so gern da reingegangen wären. Das heißt, das ist jetzt nicht nur Einschränkung oder Mühe, sondern das ist auch eine schöne Form des Lebens.
Sie haben mal gesagt, dass Sie nirgendwo Wurzeln geschlagen haben, obwohl Sie ja vor dem Zirkus auch ein paar Jahre durchaus sesshaft waren. Was ist das bei Ihnen, dass Sie sich da schwer tun?
Naja, die längste Zeit, die ich wo verbracht habe, waren 13 Jahre, die Kindheit. Da war ich in Wilhelmsburg und danach war ich in der Wachau und dann war ich in Wien und dann kam ja schon der Zirkus und es ist immer wieder andere Orte, Veränderungen und irgendwie habe ich angefangen, das mir einzuverleiben. Also wenn ich jetzt mit dem Zirkus stehe in einer Stadt, sagen wir stehen auch in manchen Städten 2 Monate, dann wäre ich schon wieder unruhig, dann möchte ich wieder weiterziehen, dann ist das schon langweilig, immer am selben Ort. Also das kann auch zur Sucht werden, dieses Reisen, dieses Unstete, was Neues kennenlernen, ist auch interessant. Man kommt dann in irgendeine Stadt 3 Jahre später und hat sich vieles verändert oder solche Sachen.
Ist der Zirkus auch sowas wie ein Schicksal? Einmal Zirkus, immer Zirkus?
Es gibt so verschiedene Sprüche, denen man sagt, wer einmal ein paar Schuhe im Zirkus abgelaufen hat, kommt nicht mehr davon los. Also Zirkus kann schon eine Sucht sein, ein Lebensinhalt, ein schöner und eine Lebensform, die man genauso nicht missen möchte. Dieses Dorf mit einem Zaun rundherum, dieses Dorf auf Rädern mit Menschen aus so verschiedenen Nationen und das wird dann zum Teil eine Großfamilie, wo jeder über jeden alles weiß, wo jeder jeden hilft und wo man sich jeden Tag freut, sich wiederzusehen. Und das ist ja was, was wir heute, selbst in irgendeinem Wohnblock kennen sich die Leute nicht. Aber wir kennen uns. Wir machen dann irgendwelche Abende zusammen und sei es einmal Grillen oder einmal Kino oder was immer auch. Das ist toll. Und es gibt halt Menschen, denen fehlt diese Wärme, wenn sie da rauskommen und sind wieder in irgendeinem Wohnblock, wo man den Nachbarn nicht kennt. Das ist ja viel anonymer. Im Zirkus ist das Großfamilie.
Sie waren und sind immer noch Clown in Ihrem eigenen Zirkus. Ja. Was macht einen guten Clown aus?
Dass die Leute über ihn lachen. Also ich beobachte alles, was mit Lachen und mit Komik zu tun hat auf dieser Welt. Und man hat natürlich dann sein Weltbild. Also mein Schutzheiliger ist Charlie Chaplin und sein Stellvertreter auf Erden war Loriot und alles das, wo auch Geist eine Rolle spielt, nicht nur vordergründige Schenkelklopfen, das mag ich. Und im Zirkus ist halt so, ich kann bei einem Jongleur, wenn er mir nicht so gefallen hat, trotzdem klatschen. Ich kann aber nicht aus Gefälligkeit lachen, wenn ein Clown nicht gut ist. Wir sind die ehrlichsten Menschen auf dieser Erde, viel ehrlicher als alle Politiker zusammen. Wir machen was und wir kriegen die Rechnung sofort serviert. Es ist live. Wenn wir eine Pointe verhauen und keiner lacht, dann schmerzt es uns egal sehr. Das ist so eine ehrliche Form der Unterhaltung. Der Chef des Clowns ist das Publikum. Und das lerne erst, mein Chef sagt mir dann, wenn es gut war, nämlich wenn er klatscht oder lacht oder nicht. Und das ist also eine verschworene Gemeinschaft, das Publikum und der Clown, die lernen irgendwie voneinander, sind abhängig voneinander. Ein Jongleur kann proben im Zimmer, solange bis er 8 Reifen jongliert. Ein Clown kann im Zimmer nicht proben, der braucht das Publikum zum Proben. Der muss ja sehen, ob sie lachen oder nicht. Also das ist schon, unter den ganzen Berufen im Zirkus ist der Clown der schwierigste, weil der eben nicht proben kann.
Ist der Clown auch jemand, der so von außen den Blick hat, also um komisch sein zu können, diesen Blick von außen braucht?
Ja, natürlich lernt der Clown vom Alltag. Ich sage jetzt einmal, es fängt an bei Kindern. Wenn ich oft Kinder beobachte, merke, wie komisch die sein können. Dann verstecken sie sich und der eine stellt sich so hinter so ein kleines Eck. Dann kommt der andere und schaut und sieht niemand. Und dann kommt er an die Stelle und dann sieht er plötzlich den. Und wie er dann losschreit und wegrennt, das kann so komisch sein. Also Kinder haben unglaublichen Sens für Humor. Und Kinder können wirklich komisch sein. Und davon muss man lernen. Aber auch von, das ist ja die Wurzeln sind ja da in der Commedia dell'arte, die Obrigkeit und das Volk. Wenn man oft zuschaut, wie sich Menschen benehmen, wenn ein Polizist plötzlich um Papiere fragt, das kann sehr lustig sein, nicht für denjenigen, aber für die, die zuschauen. Also die Obrigkeit und das normale Volk. Aus diesen Szenen kann man lernen. Also eine der lustigen Szenen, die ich jemals gesehen habe, war ein riesiges Flugzeug, die Number One, und der amerikanische Präsident, ich glaube es war Carter, ist oben aus diesen Türchen gekommen, weil die Maschine war so riesig, und hat schon mal gewunken und hat sich dabei verhaspelt. Und ist plötzlich weg gewesen, das heißt, er ist die ganze Gangway runtergekullert, holterdiepolterdiepolterdiepolter, bis ganz unten, und unten ist er aufgestanden, die Haare standen ihm zu Berge, und er hat gewinkt, wie wenn nichts gewesen wäre. Diese Szene, die kennt vom Chaplin sein. Und das ist nur deswegen lustig, weil das der mächtigste Mann der Welt war. Wenn das irgendein Stewardess gewesen wäre, oh, die Arme, hoffentlich hat sie nicht mehr. In dem Fall hat man sie totgelacht. Also Komik ist ja was sehr Subtiles und was sehr geschichtenabhängig und personenabhängig, aber auch der Rang der Person ist dabei wichtig. Darum ist ja das alte, klassische Trio der Weißgern und die zwei dummen Auguste. Der Weißgern ist ja immer die Obrigkeit oder die Regierung oder Bürgermeister oder was ich was, und die anderen sind das Volk. Und in der Clownerie zumindest gewinnt immer das Volk, nämlich die dummen Auguste lachen am Schluss und der Weißgern ist der Gelackmeierte.
Muss ein guter Zirkusdirektor das Kind in sich bewahren, um eben das Kind im Publikum ansprechen zu können?
Ja, es gab aber einen Film über mich, der hieß Berufsziel Kind bleiben. Und das kann ich nur voll unterschreiben. Also ich war noch nie erwachsen und ich möchte auch nicht erwachsen werden. Und ich liebe die Kinder und die Mentalität der Kinder, das sich freuen können und das teilen können und die andere Denkweise. Also ich meine, ein Erwachsener sagt, da gibt es Krieg. Ein Kind sagt, warum? Ein Kind ist noch viel logischer und gescheiter wie Erwachsene. Die hinterfragen sowas. Wieso ist da ein Krieg? Wieso machen die das? Darf man das? Der Erwachsene sagt, das ist so. Die Leute gewöhnen sich gerade daran, dass Menschen geköpft werden.
Der Zirkus ist ein Ort zum Träumen, zum Vergessen. Urlaub vom Alltag oder Urlaub von der Welt. Ist die Welt da draußen so schlecht oder so schlimm, dass man sie vergessen muss? Empfinden Sie das so?
Das ist nicht so wirklich schön, was in der Welt momentan passiert. Und was mich immer so traurig macht, ist, wenn die Menschen anfangen, sich an irgendwas zu gewöhnen und sich nicht mehr entrüsten über was. Also was da jetzt alles auf uns zukommt und was da alles passiert und wie das behandelt wird, da denkt man sich, also ja, es fängt an bei normalen jungen Menschen, sollte man meinen, die dann irgendjemand tottreten in einer U-Bahn-Station. Das sind Sachen, die werde ich nie akzeptieren. Es gibt so viele so Sachen, wo ich sage, wie kann das sein?
Würden Sie sagen, dass jeder Mensch ein Grundrecht hat aufs Träumen? Tagträume, Fantasien?
Nicht nur das. Ich glaube, es gibt ein Grundrecht für Unterhaltung, dass der Mensch sich auch mal unterhalten darf, ohne schlechtes Gewissen, oder sei denn, er macht was, was anderen schadet. Aber ich sage jetzt einmal, man hat ja halt schon schlechtes Gewissen, wenn man sich unterhält. Das Lachen ist auch so wichtig und man sollte Leute, die andere zum Lachen bringen, denen das Leben ein bisschen leichter machen, dass sie besser arbeiten können. Umso besser ist es für die Menschen, umso mehr die lachen. Also ein Mensch, der lacht oder lächelt, der hat noch nie jemand was Böses getan. Also einer, der richtig lacht, der kann nicht zugleich jemand umbringen. Lachen ist ein Zustand, da kommt man in eine völlig andere Sphäre, ganz andere Höhen. Also Menschen, denen es gut geht, die lachen, die sind wichtig für die Menschheit, weil die sind pazifistische, was es überhaupt gibt. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute lachen. Und alle, die dabei mithelfen, dass die Leute lachen, sollten unterstützt werden.
Das heißt, wir lachen zu wenig, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich war in Sri Lanka und die Leute haben wirklich nur einen Bruchteil von dem, was wir hier haben. Die lachen den ganzen Tag. Die sind den ganzen Tag freundlich, die sind lieb, die sind mit ihren Kindern lieb. Aber ich dachte, wie gibt es das, dass die alle so glücklich sind? Okay, die Sonne scheint immer, aber das ist ein völlig anderer Zustand. Ja, und es gibt halt Leute, sagen wir mal in südlichen Ländern, Spanien, oder die sind besser drauf, auch in Italien. Meine, es wird immer wieder alles getan, um denen das Lachen abzugewöhnen von ihren eigenen Regierungen. Aber dieses Grundprinzip, dass die schon mal besser drauf sind, ist auffällig. Der Deutsche ist schon gern schlecht gelaunt auch. Okay, ist eine schöne Aufgabe. Wenn die da reinkommen bei uns im Zirkus, denken wir, wartet nur. Ich werde euch das abgewöhnen, das finstere Schauen. Wenn sie rausgehen, lächeln sie. Da freue ich mich.
Was kann die Welt, was können wir vom Zirkus lernen?
Naja, ich glaube, es gibt viele Wege, einen Zirkus zu machen, und es gibt auch viele Zirkusse, die so grundverschieden sind, wie immer sie auch sind. Und ich sage immer, wer nicht brennt, kann nicht entzünden. Ich glaube, eine Eigenschaft braucht man immer beim Zirkus. Zirkus ist natürlich nicht etwas, wo man sehr reich werden kann, sondern braucht Idealismus. Und Idealismus ist eine aussterbende Eigenschaft, wenn ich mich so umschaue. Es geht nur mehr um Geld. Wie viel verdiene ich? Und wenn ich dahin gehe, verdiene ich mehr. Und das Geld kann nicht das Ziel sein. Ich glaube, man sollte lernen, dass das Ziel immer übergeordnet ist dem Geld. Wir brauchen natürlich auch Geld, um den Zirkus zu machen, aber es ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, einen guten Zirkus zu machen. Wenn man heute Roncalli anschaut, ist es ein wunderschönes Objekt mit einem Produkt, wo ich Menschen Freude mache. Und das ist das Ziel. Und das Geld ist irgendwie untergeordnet und man braucht es, um die Menschen zu bezahlen und neue Zelt zu kaufen oder solche Sachen. Aber nicht, um Geld zu haben. Und überall dort, wo Geld im Vordergrund steht, jetzt sage ich an erster Stelle die Banken, die haben überhaupt keine anderen Ziele als Geld. Das ist natürlich ein schwieriger Weg, wenn Geld das Ziel ist. Geld sollte kein Ziel sein.
Man muss brennen, um zu entzünden. Mit Bernhard Paul, dem Erfinder und Direktor des Zirkus Roncalli, sprach Anne Müller im Jahr 2015.